SWR 2 Forum.
Roms Mann in Judäa. Wer war Pontius Pilatus? Am Mikrofon ist Martin Durm. Über Provinzbeamte hat die Weltgeschichte in den letzten zwei Jahrtausenden eigentlich nie viel Worte verloren. Ihr Thema sind Kaiser und Könige, nicht zweitklassige Funktionäre, die irgendwo weit draußen das Fähnchen des Imperiums hochgehalten haben. Eine große Ausnahme hat es da allerdings gegeben. Pontius Pilatus, ein unbedeutender römischer Statthalter im Nahen Osten. Der Mann brachte es aber zu wesentlich mehr Prominenz als etwa Tiberius, der Kaiser, dem er seinerzeit diente. Gelitten unter Pontius Pilatus, heißt es im Credo, in jeder Kirche, in jeder Karwoche wird sein Name genannt. Warum ließ er Jesus ans Kreuz schlagen? Welchen Konflikt verkörpert Pilatus? Ist er womöglich gar nicht so weit von uns entfernt, wie wir glauben? Um das herauszufinden, braucht es einen Moraltheologen wie Professor Eberhard Schockenhoff von der katholischen Kirche, einen Kulturwissenschaftler wie Professor Thomas Macho und auf jeden Fall auch einen Altphilologen wie Professor Bernhard Zimmermann aus Freiburg. Herr Zimmermann, um es von vornherein klarzustellen, reden wir denn hier von einer historisch belegten Persönlichkeit, wenn es um Pontius Pilatus geht?
Ja, wir reden sicherlich um eine historisch belegte Persönlichkeit, die auch in den literarischen Quellen dokumentiert ist, eben vor allem an die wichtigste Quelle ist der römische Historiker Tacitus, der in seinem Geschichtswerk Annalen am Rande der Christenverfolgung, die Nero veranstaltet hat, eben diesen Pontius Pilatus erwähnt als Prokurator der in der Provinz Syrien gelegenen Unterabteilung Judäa, eben ihn erwähnt, dass unter seiner Herrschaft, unter seiner Verwaltungstätigkeit in Judäa eben Christus zum Tode verurteilt worden sei. Er ist aber auch anders belegt, inschriftlich, und man weiß sogar, dass er von 26 bis 36 hier unter dem Statthalter dann dieses Amt des Prokurators innegehabt hat.
Also 10 Jahre war er verantwortlich.
10 Jahre war verantwortlich für Judäa, nicht?
Also Sie haben keine Zweifel daran, dass er gelebt hat, und Sie haben auch keine Zweifel daran, dass er diesen Jesus von Nazareth verurteilt hat zum Tode.
Ja, also wenn man Tacitus als wirklich ernstzunehmende Quelle, die er ist, nicht völlig ohne sine ira et studio, wie er sagt, nicht ohne irgendwie emotional beteiligt zu sein, das dokumentiert ist, ist das meines Erachtens unzweifelhaft, nicht, dass er in dieser Zeit gewirkt hat und auch, wie es gar nicht anders möglich ist im Imperium Romanum, das Todesurteil sozusagen ausgesprochen hat.
Professor Schockenhoff, kann man davon ausgehen, dass diese historischen Quellen, die jetzt erwähnt wurden, mit den zentralen Aussagen der Evangelien übereinstimmen?
Also die Evangelien verfolgen ja ein anderes Ziel. Sie wollen nicht historische Ereignisse dokumentieren, sondern sie wollen aus der Sicht des Glaubens auf diese Ereignisse blicken und sie wollen daraus auch ein Evangelium, eine frohe Botschaft machen. Das heißt, eine Schrift, die den Glauben in der Hand christlicher Missionare empfiehlt und der Glaubensunterweisung dient. Das ist also aus Glauben heraus gedeutete Geschichte. Aber natürlich muss sie auch einen Anhalt haben an der realen Geschichte, die der Geschichtswissenschaftler und der Altphilologe rekonstruiert. Und zumindest der Tod Jesu und die Kernpunkte seiner Verkündigung, das Auftreten, sein Leben, in welchem Zeitraum und wo das gewesen ist, das ist historisch sicher bezeugt, weil wir eben außer den Evangelien auch noch in den anderen historischen Texten dort ähnliche Belege haben, sodass wir davon ausgehen können, dass im Blick auf den Tod Jesu sich die historischen Nachrichten und die Deutung der Evangelien weitgehend decken.
Gibt es für Sie trotzdem Widersprüche oder Ungereimtheiten in der Darstellung der Historiker und der Evangelien?
Es gibt zwei verschiedene Chronologien schon in den Evangelien. Da gibt es also innerhalb der Evangelienüberlieferung selbst verschiedene Texte und Quellen. Das ist aber die Eigenart der Evangelien. Es gibt ja bewusst nicht ein einziges Evangelium, sondern es sind die drei Synoptiker, Markus, Matthäus und Lukas, und dann noch das Johannesevangelium. Das Johannesevangelium hat gerade im Blick auf die Passionserzählung offenbar eigene Quellen, und die Historiker beurteilen die als in einigen Details zuverlässiger als die sogenannte Quelle Q. Das ist eine rekonstruierte Quelle, auf die sich die synoptischen Evangelien stützen. Und gerade in dem Bericht der Passionserzählung, der ursprünglich auch als eine eigene literarische Einheit tradiert wurde und erst in einem späteren Kontext der Überlieferung dann mit den Evangelien zusammengefasst wurde, gerade in dieser ursprünglichen Überlieferung waren die auch für sich gefasst. Und das heißt, es bestand schon früh ein Interesse daran, die Ereignisse im Vorfeld des Todes Jesu und um den Tod Jesu möglichst genau auch zu dokumentieren und zu überliefern.
Herr Macho, abgesehen von den historischen Gegebenheiten, den biblischen Überlieferungen, wenn dieser Name genannt wird, Pontius Pilatus, welche Empfindung löst das aus in unserem, ja, ich nenne es mal, kulturellen Unterbewusstsein?
Also in unserem kulturellen Unterbewusstsein, das geprägt ist von zahlreichen Bildern und Erzählungen, löst er wahrscheinlich so etwas wie eine Empfindung von Ambivalenz, von Zweideutigkeit aus. Diese Zweideutigkeit hat Pilatus ja auch in der ganzen Geschichte der christlichen Religion, wenn wir da jetzt eben auch die ganzen gnostischen und theoretischen Abweichungen mit hinzuzählen, ausgelöst. Man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel bei den Kopten Pilatus bis heute als Märtyrer mit einem richtigen ordentlichen Gedenktag im Kirchenjahr verehrt wird. Und dass es eben auch apokryphe Texte gab, Acta Pilati und solche Texte, in denen Pilatus ein durchaus sozusagen ehrenwerter Mitstreiter im Erlösungswerk war. Darüber hinaus kann man sagen, ist diese Ambivalenz auch vermittelt über eine Vielzahl von umgangssprachlichen Redewendungen und Sprichwörtern, die sich durchgesetzt haben und die die Menschen gebrauchen, auch wenn sie vielleicht gar nicht mehr so genau wissen, wer Pilatus nun wirklich war und was für eine Rolle er genau bei der Kreuzigung Jesu gespielt hat. Diese Art und Weise, wenn man sagt, man kommt wie der Pontius ins Credo, das heißt, man kommt unpassend in einen anderen Kontext, drückt ebenso die Ambivalenz aus, wie wenn man von jemandem sagt, er wäscht seine Hände in Unschuld und gar nicht mehr in Erinnerung hat, dass diese Geste mal assoziiert war mit dieser zeremoniellen Händewaschung nach Verkündung des Todesurteils.
Ist er für Sie eher eine historisch fixierte Person oder ist er eine Figur, die sich in den letzten 20 Jahrhunderten verändert hat, unterschiedlich gedeutet wurde?
Die wurde natürlich unterschiedlich gedeutet und hat, gerade weil sie historisch ja nun nicht wahnsinnig ausführlich beschrieben ist, eine Vielzahl von Deutungen auch ermöglicht. Und die interessantesten Deutungen, da gibt es übrigens eine Parallele natürlich auch zur Figur des Judas, die interessantesten Deutungen sind die, die eben die Frage stellen, inwiefern war gerade dieser abgeklärte, zynische Staatsmann notwendig, um diese Zuspitzung, diese heilsgeschichtliche Zuspitzung zu erreichen und zu ermöglichen.
Aber er war nicht der Bösewicht vergleichbar mit Judas oder mit Herodes, sondern Sie nannten ihn sogar einen Mitstreiter im Erlösungswerk. Das ist ja doch etwas erklärungsbedürftig.
Genau. Diese Diskussion hat sich um Judas selber ja entfacht. Genau. Es gibt ein Judas-Evangelium, das man vor nicht allzu langer Zeit entdeckt hat, in den größten Zügen, das im Prinzip darauf hinaus will, dass es eine Art von Einvernehmen gab zwischen Jesus und Judas. Jemand musste ihn ja verraten, jemand musste ihn anzeigen, damit er gefasst werden kann. Und insofern war auch nach der Deutung dieser Quelle Judas eben sozusagen so ein Mitstreiter im Erlösungswerk. Und dieselbe Funktion hat Pilatus dann auch erhalten. Und insofern kann man sagen, es schwankt zwischen der Beschreibung des absoluten Bösewichts, das gibt sowohl in Bezug auf Pilatus als auch in Bezug auf Judas, unter Beschreibung als Märtyrer und als Heiliger. Und noch Tertullian, kein ganz unbedeutender Kirchenvater in der Frühzeit des Christentums, hat eindeutig festgehalten, dass er Pilatus eben dann doch für einen Christen hält.
Ja, wenn man es aus der Sicht des klassischen Philologen sieht oder auch des Althistorikers, denke ich, muss man sagen, aus der römischen Sicht hat sich Pilatus völlig korrekt verhalten. Er war der Repräsentant Roms, der für Ruhe und Ordnung auf einem Rechtssystem, die Römer hatten ja ein ausgeklügeltes Rechtssystem gehabt, für Ruhe und Ordnung sorgen musste. Und vor allem eben in den Evangelien findet man den Begriff Stasis, Aufruhr. Verantwortlich war, dass eben keine Stasis, kein Aufruhr in den Provinzen vonstatten ging. Das heißt, er musste einschreiten und hat es auf der Basis eben des römischen Rechts mit Clementia, mit Milde getan. Nicht? Er hat ja den Juden anheimgestellt, einen anderen freizulassen. Aber er hat im Prinzip die Interessen Roms auf rechtlicher Basis vertreten. Wenn man das jetzt aus der Sicht eines Römers liest, dieser Zeit, nicht der tiberianischen Zeit, hat er sich völlig korrekt verhalten.
Ja, und die Tendenz der Evangelienberichte ist ja auch eindeutig, Pilatus zu schonen, ihn nicht unmittelbar verantwortlich für den Tod Jesu zu machen. Und das ist die Kehrseite der anderen Tendenz, eben die Führer der Juden und damit das ganze jüdische Volk für mitschuldig am Tod Jesu darzustellen. Und das ist eine sehr starke Tendenz, die ja auch später in der Geschichte des christlichen Antijudaismus eine große Rolle spielte. Die Juden durften selbst ja kein Todesurteil aussprechen. Sie konnten zwar die Lästerung Gottes oder die Inanspruchnahme des Titels Sohn Gottes als ein todeswürdiges Verbrechen ansehen, nach ihrem innerjüdischen Recht. Aber dass das dann auch vollzogen wurde, dazu brauchten sie die römische Seite, dazu brauchten sie Pilatus. Und es ist ja klar, wenn man die Schilderung des Geschehensablaufes liest, die Tendenz ist eindeutig, Pilatus zu schonen. Er ist eigentlich innerlich von der Unschuld Jesu überzeugt. Er möchte das eigentlich nicht. Und es ist dann erst sozusagen ein literarischer Trick des Evangelisten, dass die Vertreter des Synedriums, des Hohen Rates der Juden, Pilatus erinnern an seine Aufgabe und seine Verpflichtungen dem römischen Weltreich gegenüber. Sie setzen ihn gewissermaßen unter Druck, indem sie sagen, er war aber ein Aufrührer. Und das ist die Deutung, dass man Jesus in die Nähe der politischen Zeloten, also der Freiheitskämpfer, gerückt hat, die sich einen politischen Messias erhofften. Und erst dadurch wird Pilatus dazu gezwungen, das Urteil, das er innerlich widerstrebend ausspricht, von dem er vielleicht nicht einmal überzeugt ist, das dann doch auch auszusprechen.
Herr Professor Zimmermann, können Sie uns das etwas genauer erklären? In welchem politischen und sozialen Umfeld hat Pilatus so gehandelt, wie er es getan hat? Was war das für eine Situation, wo er als Präfekt der Provinz auftreten musste?
Ja, Sie sagen, er war nicht Statthalter, sondern war Präfekt, also einem Statthalter untergeben, also dem Statthalter der Provinz Syrien, Vitellius, nicht, dem war er untergeordnet, war also sozusagen modern gesprochen weisungsgebunden und war eben dazu da, die römische Administration in der römisch besetzten Provinz Syrien und Judäa aufrechtzuerhalten, dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen, vor allem eben in der Kaiserzeit dafür zu sorgen, dass der Kaiser respektiert wurde, keine Gegenkaiser auftraten, dass eben, wie ich vorher sagte, nicht keine Stasis, kein Aufruhr. Das war etwas, wovor die Römer schon in der Republik und dann natürlich in der Kaiserzeit auch furchtbar Angst hatten, nicht, dass eben Aufruhr in den Provinzen ausbrach, was dazu führte, dass eben dann die Truppen gebunden waren, Geld dorthin fließen musste. Also das durchaus kann man das mit heute vergleichen, nicht? Das heißt, es ist dafür da, dass alles funktioniert in dieser
Er aber auf einem sehr schwierigen Posten gewesen. Der Nahe Osten ist ja nicht nur heute unruhig, er war es eigentlich schon immer und besonders in diesen Zeiten Pilatus.
Genau, ja, er war auf einem sehr schwierigen Posten und hat versucht, wenn man also die Evangelienberichte nimmt, eben da das sozusagen zwischen beiden Seiten hindurch zu lavieren, bis er eben sozusagen vom Synhedrion genötigt wurde, von den jüdischen Abgesandten, indem sie ihn an seine Pflicht mit diesem Stichwort Stasis Aufruhr erinnerten, dass er einschreiten musste, nicht, obwohl er nicht wollte, nicht. Also offensichtlich von der Unschuld Jesu überzeugt war, aber durch dieses Stichwort, mit dem sie ihn piesackten, nicht, dazu genötigt wurde, die römische Amtsmaschinerie in Gang zu setzen.
Wer waren eigentlich die potenziellen Aufrührer damals gewesen?
Es ist von Provinz zu Provinz verschieden. Herr Schokunov hat schon die Zeloten erinnert, also die jüdischen Aufrührer, die für die Unabhängigkeit Judäas eintraten. Das ist nun, wenn man an die Grenzen der Provinz Syrien geht, sind es die Parther, nicht? Also Rom war von allen Seiten bedroht durch aufständige, unterworfene Völkerschaften, die wieder ihre Unabhängigkeit wollten oder von außen nach Rom hineindrangen. Das heißt, diese Statthalter hatten keinen einfachen Job, nicht in der Provinz, sondern sie mussten in der Provinz selber gegen Aufrührer sich zur Wehr setzen und die Grenzen sichern. Gerade die Provinz Syrien war sehr bedrängt von Persien her, nicht von den Parthern her und intern vor allem durch die jüdischen Zeloten, nicht die für Unabhängigkeit eintraten.
Und welche Rolle spielten da dann eigentlich die Hauptankläger, also die hohen Priester?
Ja, dieser politische Konflikt wurde von den hohen Priestern instrumentalisiert. Sie benutzten ihn als Druckmittel, um Pilatus zum Einschreiten in ihrem Sinn zu machen, um ihm also ihrer Strategie gefügig zu machen. Sie hatten keine unmittelbare Verbindung mit ihnen. Innerhalb des zeitgenössischen Judentums gab es ja sehr viele unterschiedliche Strömungen. Und eine war eben diese zelotische Messias-Erwartung, die unter dem Messias einen politischen Aufrührer verstand, einen Freiheitskämpfer, der die Römer aus dem Land werfen würde und dann eine nationale palästinensische jüdische Regierung beginnen würde. Daneben gab es andere Gruppen, die pharisäische Gruppe etwa oder die Sadduzäer. Und die Hohenpriester waren zur Zeit Jesu mit den Pharisäern und den Sadduzäern aus diesen Kreisen genommen. Für die Pharisäer war das messianische Ideal, dass also die Erlösung, die erhoffte Endzeit, dann beginnen würde, wenn die Tora, das jüdische Gesetz, von allen Frommen im Land, in allen Lebensbereichen, die sie reguliert, auch strikt eingehalten wird. Das ist also eine ganz ausgeprägte Gesetzesfrömmigkeit. Wenn alle Frommen im Land das Gesetz einhalten, dann ist die Erlösung da und dann kann der Messias in das erlöste Volk kommen.
Und da passte dieser Jesus von Nazareth nicht hinein?
Nein, weil er gerade einen seiner Konflikte entzündete sich an der Stellung dem Gesetz gegenüber. Zur Zeit Jesu war eben diese pharisäische Interpretation sehr stark und hatte einen großen Einfluss unter den Frommen des Landes. Und da war in den Augen Jesu die Gefahr, dass das Gesetz statt seinem ursprünglichen Sinn gemäß dem Leben zu dienen, zu sagen, sich selbst zwischen das Leben und die Menschen stellt und das Leben umzingelt mit einem Netzwerk engmaschiger Forderungen. Und dann wird der Glaube und die Hoffnung auf die messianische Erlösung zu einer Frage der Gesetzeserfüllung. Und das sind ja dann die Konflikte über die Gesetzesobödienz und Observanz, die Jesus dann in Konflikt bringen, zum Beispiel, dass er Kranke heilt am Sabbat. Und das ist in seiner Sicht gerade eine Zeichenhandlung, wie man das in der Bibelwissenschaft heute nennt, also eine ganz bewusste symbolische Handlung. Er übertritt das Gesetz am Sabbat und er verletzt es damit, aber nicht um das Gesetz als Ganzes abzuschaffen oder aus einer modernen, liberalen Gesetzeskritik heraus, sondern weil er auf den ursprünglichen Sinn der Tora als Gabe des Heils und Schutz des Lebens hinweisen wollte.
Aber dann hat er ja eigentlich nicht die römische Besatzungsmacht provoziert, sondern die hohe jüdische Geistlichkeit und
genau,
ihre damaligen Vorstellungen.
Und das war ja auch die hohe jüdische Geistlichkeit, die dann erst den Konflikt sozusagen vor das weltliche Forum des Pilatus verlagerte, eben aufgrund der Tatsache, dass ihr selber es damals nicht gestattet war, Todesurteile zu vollziehen. Und zur Vollstreckung brauchten sie Pilatus und den römischen Justizapparat.
Es gibt ja diesen berühmten Satz des hohen Priesters Kaiaphas, Herr Macho, der sagte, es ist besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Dieser Satz klingt für meine Ohren ungeheuer modern. Der könnte fast von einem Sicherheitspolitiker heute stammen, oder?
Er könnte auch von Sokrates stammen. Der sagt das zwar nicht in dem Sinn, aber er akzeptiert das Todesurteil, das die Polis über ihn verhängt, auch aus derselben Logik, aus demselben Grundgedanken heraus. Wenn ihr meint, dass ich dem Ganzen, dem Gemeinwohl schade, dann ist es besser, dass der eine, nämlich in dem Fall sogar ich selbst, sterbe, als dass das Gemeinwohl Schaden erleidet. Das ist eine sozusagen durchaus verbreitete Haltung. Wobei man immer dazu sagen muss, Herr Schockenhoff hatte es ja schon erwähnt, dass das Bild, das die Evangelien von dieser sozusagen Verteilung von Positionen zeichnen, natürlich sozusagen ein Stück weit auch voreingenommen ist. Es geht schon auch darum, den Juden den Hauptteil an Schuld zuzuschreiben und das ist in der Rezeptionsgeschichte des Pilatus eben nicht so einhellig geteilt gewesen. Für die einen ist er eben tatsächlich der Gottesmörder und für die anderen womöglich sogar ein Märtyrer und ein Heiliger.
Kann man da sagen, ich halte diese oder die andere Vorstellung für wahrscheinlicher vor dem Hintergrund der damaligen politischen Atmosphäre?
Also was mir mit Blick auf die damalige, eben auch schon mehrfach geschilderte Atmosphäre unwahrscheinlich vorkommt, ist, dass die so einen weisen, abgeklärten, vielleicht ein bisschen zynischen, aber tendenziell eher zur Toleranz disponierten Prokurator dort eingesetzt haben. Und dagegen spricht ja auch sprechen ja auch die Umstände seiner Absetzung. Denn Pilatus hat zwar 10 Jahre als Prokurator sein Amt ausgeübt, aber er ist eben abgesetzt worden, weil er sich den Quellen nach zu gewalttätig, zu brutal verhalten hat. Und die Vorwürfe, die etwa Philo von Alexandria in seiner Auseinandersetzung, in seiner Beschreibung dieser Absetzung erwähnt, die wiegen schon schwer. Da geht es um Korruption, um Bestechung, um Raub, um wiederholte Hinrichtungen ohne juristisches Verfahren und vor allem um große Grausamkeiten. Da wird plötzlich ein ganz anderes Pilatusbild sichtbar. Und darf man vielleicht nicht vergessen, es ist nicht so wahrscheinlich, dass man einen römischen Humanisten gerade für diesen Job ausgewählt hat.
Ja, um auf diese Frage, wie die römischen Prokuratoren oder Statthalter sich verhielten, noch kurz zurückzukommen. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben da in den Quellen, wenn man die Texte jetzt des ersten Jahrhunderts vor und ersten Jahrhundert nach durchschaut, ganz unterschiedliche Haltungen, die dort beschrieben werden, dieser Verwaltungsbeamten. Ganz interessant ist ein Brief, denn der berühmte Cicero, der Konsul und Redner und Philosoph des ersten Jahrhunderts vor Christus, an seinen Bruder Quintus schreibt, der eben nach Kleinasien musste als Statthalter. Und sein Bruder Marcus gibt ihm auf den Reg, er solle als Statthalter Humanitas walten lassen. Also Humanitas, Menschlichkeit, klar wäre die wörtliche Übersetzung. Cicero meint mehr, meint ein menschliches Verhalten, aber auch ein Verhalten, das von Bildung geprägt ist, dass man also sich wie ein Philosoph als Statthalter verhalten solle, nicht? Das kommt aus dieser doch allgemeinen philosophisch-humanistischen Bildung, wenn man so sagen kann, die im ersten Jahrhundert vor wie im ersten Jahrhundert nach Christus diese Oberschicht pflegte, nicht? Auch Pontius Pilatus war ja Ritter, der hat also sicherlich eine sehr gute Ausbildung gehabt in all diesen rhetorischen, philosophischen Studien. Das heißt, wir haben auf der einen Seite haben wir Texte, die zeigen, es war durchaus auch möglich, eine Statthalterschaft auf der Basis von, modern gesprochen, Menschenrechten, nicht? Und philosophischer Bildung durchzuführen. Es gibt aber auch das Gegenteil, wenn man auch wiederum an den einen Mann aus dem ersten Jahrhundert vor Christus denkt, an den berühmten Verres, der sich wie ein Barbar in der Provinz Sizilien, also praktisch in der Nähe von Italien, aufgeführt hat, die Provinz ausgeplündert hat, ausgepresst hat, ausgeraubt hat und dann von Cicero nicht angeklagt und zu einer Verurteilung geführt hat. Es gibt die unterschiedlichsten Haltungen, nicht? Und da wir bei Pontius Pilatus eben eine ganz unsichere Quellenbasis haben, wir haben die tendenziellen christlichen Texte, haben bei den römischen Texten praktisch nur ganz marginale Noten, ist es ganz schwierig, ihn einzuordnen, nicht? Weil er natürlich.
Aber wir haben die jüdischen Quellen auch noch, die dürfen wir nicht vergessen. Wir haben Flavius Josephus, genau. Wir haben viele von Alexandria.
Natürlich. Und klar, man könnte ja immer noch sagen, er hat sich in diesen 10 Jahren zum inhumanen Herrscher entwickelt oder als Statthalter. Das ist alles schwierig zu belegen. Also insofern ist es natürlich, gerade was den Prozess Jesu angeht, durchaus möglich, auch wie Herr Schokunov sagt, dass eben hier ein historisches Faktum heilsgeschichtlich interpretiert wird und dann natürlich auch sehr stark gedeutet wird aus einer christlichen Warte heraus.
Aber wie wurde er in den jüdischen Quellen dargestellt, Herr Macho?
Also ich habe eben die Beschreibung Philos gewählt und da kommt eben dieses Bild eines skrupellosen, korrupten, also ein bisschen eher das Verres-Bild, das Herr Zimmermann eben in Erinnerung gerufen hat. Und das wirft natürlich auch die Frage auf, natürlich wollten die Römer diese philosophisch Gebildeten, oder jedenfalls so jemand wie Cicero, die philosophisch Gebildeten, die eben an Idealen der Humanitas oder moderner Menschenrechte orientierten Herrscher, aber Verres war ja nun nicht ein Einzelfall. Und man muss fragen, ob Cicero nicht vielleicht diesen Entwurf eines anderen Herrschertyps eben gerade auch so massiv entwickelt, um sozusagen normativ zu argumentieren. So sollte er sein und nicht deskriptiv. So waren die meisten.
Ja, sicher. Das,
bei Cicero sicher. Und vielleicht waren die meisten eben gerade eher wie Verres oder wie auch nicht wenige von den Kaisern.
Herr Professor Schockenhoff, diese Möglichkeit, dass die Schuld von den Römern weggedrückt wurde über Pilatus hin zu den Juden. Das ist ja nicht nur punktuell in dieser Zeit zu sehen, sondern das könnte dann ja auch in den folgenden Jahrhunderten katastrophale Folgen gehabt haben, gerade was das Bild der Juden in der Wahrnehmung dann hat. Fängt das da an? Fängt das mit Pilatus schon an?
Also diese frühen Spuren eines christlichen Antijudaismus sind bereits im Neuen Testament zu spüren. Das hängt auch damit zusammen, sagen soziologisch, dass die Urgemeinde oder die christlichen Gemeinden, die anfangs ja teilweise noch sozusagen innerhalb des Judentums selbst als abweichende Gemeinden oder auch als geduldete Gemeinden lebten, in einen stärkeren Kontrast und Gegensatz zu ihnen gerieten. Diese Verfolgungssituation der urchristlichen Gemeinden auch durch die jüdischen Autoritäten spiegeln sich bereits in den neutestamentlichen Texten und diese Situation, dass es also eine wachsende Entfremdung zwischen der Synagoge und der jungen Kirche gibt, die wird dann zum Beispiel bei den Kirchenvätern ganz deutlich. Und in den kommenden Jahrhunderten wächst sich der christliche Antijudaismus immer mehr aus, vor allem im Mittelalter, als es ja Pogrome gab und Verfolgungen, oft jetzt nicht systematisch dauerhaft geprägt und organisiert, aber immer wieder aufflackernd. Es gibt mehrere Überlieferungen, zum Beispiel über sogenannte Hostienschändungen durch Juden. Und diese Anlässe wurden dann dazu benutzt, um ein Pogrom zu erzeugen. Oder es wurden Juden gezwungen, eine Predigt des Evangeliums anzuhören. Und dieser christliche Antijudaismus ist dann im 19. Jahrhundert sozusagen eine Quelle für das Weiterwirken, aber das säkularisiert sich dann und führt dann auch zum Entstehen eines Antisemitismus aus eigenen säkularen Quellen, der also seine christlichen Wurzeln ablegt. Das ist also eine sehr in sich komplexe Wirkungsgeschichte, aber die frühen Wurzeln lassen sich bis in das Neue Testament hinein verfolgen. Und die katholische Kirche hat dann ja auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil erstmals eine Fürbitte aus der Karfreitagsliturgie, die die ganzen Jahrhunderte hindurch unverändert gebetet wurde, nämlich die Bitte für die treulosen Juden, o perfidis judaicis, abgeändert und hat damit auch explizit eine Korrektur vorgenommen. Sie hat diesen Vorwurf, dass sozusagen die Juden als Volk Gottesmörder seien, zurückgenommen. Historisch kann man diesen Vorwurf allenfalls den damaligen Führern des Judentums, also einer kleinen Schicht der geistlichen Elite, machen. Und auch dann ist noch die Frage, wie wir ja eben diskutiert haben, wie weit nicht auch dieser Vorwurf noch eine Tendenz ist, die eigentlich die Schuld von der jüdischen Justiz verlagern sollte auf die Führer des jüdischen Volkes.
Heißt also, diese theologische Diskussion, die ja auch vor 2 Jahren sehr heftig geführt wurde über die Wiedereinführung, wie sie Benedikt XVI. Damals beschlossen hat.
Da ging es um die Wiederzulassung der alten tridentinischen Liturgie. Und die Karfreitagsfürbitten waren eben ein integraler Bestandteil dieser Liturgie. Und als Benedikt sie nun für den Gesamtbereich der katholischen Kirche als eine außerordentliche Form des römischen Ritus wieder zuließ, war die Frage, ob dann auch diese Karfreitagsliturgie in ihrer vorkonziliaren Form, die theologisch ja längst überholt ist und eigentlich ein Skandalon geworden ist, weiter bestehen sollte. Das hat auch Benedikt gesehen, dass das nicht geht. Deshalb hat er aber auch nicht die vom Konzil geänderte Form genommen, die übrigens eine sehr, sehr schöne Bitte ist. Sie bittet nämlich darum, die ganze Kirche betet darum, dass das jüdische Volk treu zu dem Bund steht, in dem es mit Gott steht, und dass Gott auf seinen Wegen die Verheißungen wahrmachen wird, die er dem jüdischen Volk gegeben hat. Da ist also nicht mehr die Rede von einer Konversion der Juden zu Christus, sondern von der Treue zu dem ursprünglichen Bund, dass Israel das erst erwählte Volk Gottes ist und dass das auch die Kirche akzeptiert. Das ist die Wurzel, aus der auch die Kirche entstammt. Und diesen Ursprung Israels als erst erwähltes Volk Gottes anerkennt die Kirche ausdrücklich. Und jetzt hat aber Benedikt XVI., als er die tridentinische Liturgie wieder erlaubte, eine andere, neue Form der Karfreitagsfürbitte eingeführt, die jetzt die Bekehrung zu Christus zum Gegenstand der Bitte hat. Und das weckte natürlich bei vielen dann die Assoziationen an die Judenmission, an die Zwangsjudenmissionierung im Mittelalter. Das hat Benedikt so nicht im Sinn gehabt, aber er hat zu wenig diese Assoziation bedacht. Und man kann dann theologisch als eine gewisse Erklärung, die das etwas in Schutz nimmt, sagen, es ist nicht an eine aktuelle Konversion der jetzt lebenden Juden gedacht, sondern an ein endzeitliches Geschehen, das dann, wenn die Zeit der messianischen Offenbarung kommt, dass dann auch das Judentum sich zu dem dann offenbar gewordenen Messias bekehren wird und dass das der Sinn dieser Bitte ist, Aber viel besser wäre natürlich gewesen, er hätte einfach die gute und theologisch durchdachte, sprachlich gekonnte Fürbitte des Konzils übernommen, übertragen und auch verbindlich vorgeschrieben für die tridentinische Liturgie.
Klar ist, diese ganze Debatte, die aktuell sehr hitzig geführt wurde, geht im Grunde zurück auf dieses Verfahren, geführt von Pontius Pilatus. Ja. Herr Professor Zimmermann, mit welchen Augen sah eigentlich ein römischer Provinzbeamter wie Pilatus diesen Jesus von Nazareth? Wie nahm er das wahr als einen religiösen Disput, der ihn im Grunde gar nichts anging?
Das ist ganz schwierig zu beantworten, nicht? Also wenn man jetzt die vier Evangelien nimmt, dann hat er ihn ja ernst genommen. Und vor allem, wenn ich jetzt aufs Johannesevangelium rekurriere, das habe ich jetzt gerade mal mit Interesse gelesen, man denkt da fast zum Teil an eine Art sokratischen Dialog, nicht, den er mit Jesus geführt hat. Auch diese Frage, was ist die Wahrheit, nicht? Das ist fast eine Frage, wie sie Sokrates hätte stellen können. Und Jesus, der dann ihn hinterfragt, was ist eigentlich Macht, nicht? Das sind alles Themen, die man aus der philosophischen Diskussionen seit dem 5. Jahrhundert, seit den sokratischen Dialogen, seit Platon und dann über die ganze hellenistische Philosophie hinweg kennt. Also wenn er denn, wenn man angenommen, er ist ein philosophisch gebildeter Mensch gewesen, kann er durchaus mit Interesse diesen Dialog geführt haben, nicht mit Jesus über Grundlagen von Macht, Grundlagen der Wahrheit, der Wahrheitsfindung etc. Nicht? Also auf dieser Basis kann er ihn durchaus ernst genommen haben. Es kann aber auch sein, dass er natürlich einfach das rein administrativ gesehen hat, ein Aufrührer, nicht, der verurteilt werden muss, damit er, Pontius Pilatus, keine Probleme hat. Aber wenn man aber die vier Evangelien nimmt, hat er es ernst genommen und hat mit Jesus ernsthaft diskutiert, von auf der Basis Johannes Evangeliums. Es kommt in ein Evangelium, das glaube ich, Lukas, aber jetzt wäre es ja schon genug besser, noch diese kleine Geschichte hinzu, dass ihn seine Frau gewarnt hat aufgrund eines unheilvollen Traumes, nicht, den sie gehabt habe. Da spielt auch wieder so antikes, griechisches, literarisches Wissen oder literarische Tradition hinein, die Warnung vor unheilvollen Akten durch Träume. Man sieht gerade in dieser Geschichte, der Prozessgeschichte, wie sehr die vier Evangelisten in diesem griechisch geprägten, hellenistisch geprägten, literarischen Kontext zu Hause sind. Also wenn man Johannes liest, da denke ich immer unmittelbar an den Prozess des Sokrates. Es hat sehr viele Parallelen. Auch der Lärm, die Juden, die Erzpriester, nicht, die Archihieres, die praktisch nur als kollektive Masse im Hintergrund stehen und lärmen, nicht. Das ist etwa dasselbe, wie wir es in Apologie des Sokrates haben, nicht. Also das ist also jetzt nur aus meiner Warte des klassischen Philologen heraus, wenn ich es so lese, dann hat man durchaus eine kleine Szene, die man auch bei Platon finden könnte, um es mal ganz überspitzt zu sagen. Ich weiß nicht, ob Herr Schokunov da zustimmen würde.
Ja, diese Szene ist ja auch ganz bewusst von allen Evangelisten gestaltet. Die Frage des Pilatus, was ist Wahrheit, kann ja einmal als Interesse gedeutet werden an der Klärung, was ist Wahrheit, dass man in einem gemeinsamen Dialog dem auf den Grund geht und fragt, wo ist die Wahrheit zu finden. Es kann aber auch im Sinn einer Einstellung, wo kann schon Wahrheit gefunden werden, dass also hier Jesus steht ihm gegenüber, in ihm offenbart sich nach der Überzeugung der jungen Christenheit die Wahrheit Gottes. Er ist sozusagen die Offenbarung der Wahrheit Gottes in seiner Person und er schickt sich an, diesen Anspruch dadurch, dass er in den Tod geht, auch zu besiegeln. Und dieses Aufeinanderkommen, Aufeinanderstoßen, der vielleicht doch skeptische Pilatus, was ist schon Wahrheit? Und dann Jesus, der diese Frage nicht theoretisch beantwortet, sondern durch sein Leben und das Zeugnis seines Todes, sagen existenziell verifiziert. Das ist schon sehr gekonnt gezeichnet, diese Szene.
Zu diesen Aspekten des Philosophen gehört auch dann noch die Ecce Homo-Episode dazu, wo eben der gegeißelte und dornengekrönte vor die Menge geführt wird. Das kann man auch so oder so lesen. Man kann das als Ausdruck einer humanistischen Gesinnung lesen, als jemand, der sagt, seht da, der Mensch, das Opfer, der Gequälte, der Leidende. Aber es kann natürlich genauso ein ganz zynischer und abschätziger Satz sein. Das lässt sich aus den Erzählungen selber gar nicht so ohne weiteres ableiten. Was schon klar ist, ist, dass Pilatus im Großen und Ganzen ganz gut weggekommen ist in dieser Rezeptionsgeschichte. Die vergangenen Jahrhunderte und Jahrtausende haben ihm eher ein positiveres Bild, eine positivere Gestalt verliehen.
Aber was ist positiv
und
daran?
Und das reicht positiv an diesem Skeptiker, an diesem humanistisch Gebildeten, an dem Philosophen. Das ist positiver als zum Beispiel jener machthungrige, korrupte Mensch, den Philo beschrieben hat.
Was ist positiv daran, wenn Pilatus eigentlich innerlich davon überzeugt ist, dieser Mann ist unschuldig, er hat den Tod nicht verdient, aber am Ende dann, in dem Moment, wo die hohen Priester politisch argumentieren und sagen, wenn du ihn nicht verurteilst, bist du nicht der Freund des Kaisers, knickt er ein. Was ist daran noch positiv? Das ist ja eigentlich eher ein Sinnbild für politischen Opportunismus, womöglich auch für persönliche Ambitionen, es beruflich vielleicht etwas weiterzubringen, nicht nur Provinzbeamter
zu bleiben. Genau. Das würde zu diesem skeptischen, politisch orientierten Menschen passen, den eben nicht zufällig jemand wie Karl Schmidt geschätzt und porträtiert hat.
Es war ja übrigens nicht nur Karl Schmidt, sondern auch sein Antipode, nämlich der Begründer des Rechtspositivismus Hans Kelsen, der in einer kleinen Schrift über das Wesen der Demokratie am Ende auf diese Szene der Begegnung zwischen Pontius Pilatus und Jesus zu sprechen kam. Und auch darin wird in einem bewegenden Text Pontius Pilatus eher als eine positive Figur gezeichnet, und zwar so aus der Sicht der Moderne, der die Skepsis gegenüber absoluten Wahrheitsansprüchen verkörpert.
Genau.
Kelsen war ja der Überzeugung, dass nur derjenige wirklich demokratiefähig ist, der eigentlich auch seine eigenen Wahrheitsansprüche einklammert oder relativiert, und das ist nun sozusagen symbolisiert in der Person des Pontius Pilatus. Und er deutet diese Frage, was ist Wahrheit, im Sinne eines Skeptizismus, aber eines solchen, der erst ein verträgliches Miteinander und Toleranz in der Demokratie ermöglicht. Und dem tritt jetzt Jesus gegenüber mit seinem Anspruch, dass darin, wie er gelebt hat, sich etwas bleibend Gültiges zeigt. Und Kelsen ist auch davon nicht sozusagen völlig unbeeindruckt. Er sagt, ja, die Möglichkeit, einen solchen unbedingten Wahrheitsanspruch zu vertreten, bleibt bestehen. Allerdings, es darf nur jemand, der von sich selber auch sagen kann, er vertritt die Stelle des Sohnes Gottes.
Aber die Tatsache, dass wir, das hört man jetzt ja auch raus, eine gewisse Sympathie für diesen Pilatus haben, sagt das nicht auch eine Menge über uns aus, über die Moderne und über den modernen Menschen?
Ja, für uns ist vielleicht gerade sympathisch, nicht, dass diese Frage, was ist Wahrheit, nicht? Das ist genau in dieser Tradition, also jetzt als Philologe würde man sagen, der akademischen Skepsis, nicht? Es gibt keine absolute Wahrheit. Wie es Cicero sagt, muss jede Seite von zwei Seiten diskutieren, betrachten. Es gibt keine absoluten Werte. Insofern ist es vielleicht heute ganz aktuell, dass wir auch Skeptiker sind, nicht? Die absoluten Werte verschwinden immer mehr, nicht? Und insofern ist es vielleicht gerade aktuell, nicht eine philosophische Richtung, die Pontius Pilatus vielleicht vertritt mit dieser Frage, nicht, dass wir uns mit ihm da treffen könnten. Nicht?
Ja, aber das Entscheidende ist ja, dass durch das Lebenszeugnis Jesu diese Frage nach der Wahrheit aus einer rein theoretischen Perspektive, wo sie dann am Schluss offen bleibt, herübergeholt wird in die Frage nach dem Lebenszeugnis.
Genau.
Und da stellt sich ja die Frage nach dem, wofür man leben und sterben kann, mit einer ganz anderen Dringlichkeit.
Richtig,
ja. Da kann man zwar auch eine skeptische Einstellung bevorzugen, aber letztlich erfordert das Leben, dass ich mich für etwas, was mir unbedingten Halt gibt, was mir auch Sinn verheißt, entscheide und dass ich dann konsequent in dieser Richtung lebe und durch mein Tun möglichst auch das bewahrheite, was ich als Wahrheitsanspruch vertrete.
Ist es für den heutigen Zeitgenossen womöglich einfacher, leichter, bequemer, sich mit einer Figur wie Pilatus zu identifizieren als mit Jesus Christus?
Ob das zur Identifikation einlädt, dass man Verständnis hat dafür, wie Pilatus sich in seiner Situation verhält, dass man das nachvollziehen kann, dass man das vielleicht nicht verurteilen möchte, aber als positive Identifikationsfigur, die sich anbietet und in der man sich auch aufgehoben fühlt mit seinen eigenen Ängsten, aber eben auch Hoffnungen auf etwas, ein glaubwürdiges Lebenszeugnis, das glaube ich eher nicht.
Die Tatsache, dass er seine Hände in Unschuld gewaschen hat, dass er glaubte, damit die Verantwortung loszuwerden für den Tod Jesu Christi. Dieser Spruch, der ist ja auch in unser kollektives Unterbewusstsein eingegangen. Ist das etwas, das man nachvollziehen kann und für glaubwürdig hält, diese Geste?
Das gilt eher als ein unzureichender Versuch, die Schuld von sich selber auf andere abzuwälzen oder die eigenen Schuldanteile, wenn man davon ausgeht, dass das immer ein Tatzusammenhang ist, an dem mehrere mitgewirkt haben, die eigenen Schuldanteile auf Kosten anderer zu minimieren. Das gilt ja eher als wenig glaubwürdig, sondern wenn, dann erwarten wir, dass man auch bereit ist, zu eigener Schuld zu stehen und um Vergebung zu bitten, aber nicht sich sozusagen selbst zu entschuldigen und irgendwie aus der Verantwortung vor dem Urteil der Weltgeschichte davon zu stehlen.
Herr Macho, dieses berühmte »Ich wasche meine Hände in Unschuld«, was hat das für eine Rolle in der Kulturgeschichte gespielt?
Ja, es ist relativ oft dargestellt worden und es ist als ein, wie soll man sagen, als ein Aspekt eines spezifischen, selbsterfundenen Rituals dann doch ganz ordentlich wirkmächtig geworden. Und diese Wirkmächtigkeit, die sehe ich eher als verhängnisvoll an, dass man sich durch einen symbolischen Akt von Schuld befreien kann, indem man einfach sagt, so wie ich meine Hände wasche, so werde ich die Schuld auch los. Das ist was Problematisches. Und ich sehe in der Tat auch die, wenn man so will, die aktuelle Nähe zu der Pilatus-Figur problematischer und dringlicher an als vielleicht meine Kollegen in dem Gespräch. Wir identifizieren uns im Wesentlichen mehr mit Pilatus, auch gerade noch in der Geste des Hände in Unschuld waschens, als mit seinem Gegenüber.
Aber ein Vorbild ist er dadurch ja nicht, sondern eher ein abschreckendes Bild geworden, oder?
Pilatus?
Ja.
Ich weiß nicht, ob der nicht doch vielleicht ein Vorbild geworden ist.
Gerade für wen?
Im drastischen und dramatischen Sinn. Ja, für alle die, die sich sozusagen weltanschaulich auf der Höhe der Zeit insofern halten, als sie eben gerade durch Fragen von Schuld oder Verantwortung oder auch Wahrheit nicht mehr so ohne weiteres erreicht werden können. Dieser müde Skeptizismus, der uns prägt, ist doch sehr viel eher geeignet, sowas wie eine gesamtgesellschaftliche Stimmungslage zusammenzufassen, als etwa das Bekenntnis, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Herr Professor Zimmermann, vor dem damaligen Hintergrund war das Urteil, das gefällt wurde, die Kreuzigung, war das am Ende nur eine Gefälligkeit um des politischen Friedens willen?
Ich denke schon, nicht? Das wird auch durch die Evangelien ganz klar, dass er damit die eventuellen Beschwerden der Juden in Rom zum Schweigen brachte und weiterhin eben sein Amt als Prokurator in aller Ruhe, wie auch immer, nicht weiterführen konnte. Ja? Ja, ja. Und auch diese Händewaschung ist natürlich dann einfach nach außen hin eine Art von Zeichenhaftigkeit, von Symbol. Nicht? Also die Römer, die römische Kultur, überhaupt die gesamte antike Kultur hält sehr viel von diesen offenen, rituellen Handlungen, um etwas zu demonstrieren. Nicht? Das wird praktisch wie in eine Art von kleinem Theater dann vorgeführt. Nicht? Das ist einfach auch da gedacht. Nicht? Also er entzieht sich da mit der Verantwortung, vor wem auch immer. Nicht?
Er redet viel, Pilatus redet viel in der Überlieferung, Jesus schweigt. Was bedeutet das für Sie? Wie nehmen Sie das wahr, das Schweigen?
Ja, das heißt, dass es eben zwei Arten von Wahrheit gibt, ne? Nämlich die, die sich propositionalisieren lässt, das heißt, die sich in Sprache, in Sätzen, in Argumenten, in Schlussfolgerungen und so weiter formulieren lässt. Und dann gibt es noch eine Art von Wahrheit, die hat was zu tun mit Lebensführung, mit Glaubwürdigkeit. Und das meine ich mit der Erinnerung an diesen berühmten Satz von »Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben«. Das heißt ja nicht so sehr »Ich bin der gültige Rahmen für alles«, sondern das heißt im Konkreten eben einfach es gibt eine Wahrheit, die wird nur durch ein Leben beglaubigt und nicht durch Sätze und Argumente. Und das steht einander gegenüber. Und diese Wahrheit, die was mit Leben zu tun hat, die kann eben gar nicht argumentieren, die muss geradezu notwendigerweise schweigen. Sie ist deshalb aber nicht weniger mächtig.
Herr Professor Zimmermann, gab es einen Moment, in dem die Weltgeschichte an einem einzigen Provinzbeamten hing? Denn man muss sich ja nur mal vorstellen, Pilatus hätte sich anders entschieden und Jesus freigesprochen.
Also das sind die berühmten Fragen, nicht? Was wäre, wenn, nicht? Also mir ist momentan, mir fällt da nichts ein, nicht? Das dürfte eine der, wirklich der Wegscheiden gewesen sein, nicht? Wo Weltgeschichte in eine andere Richtung gelaufen wäre, womöglich, nicht? Wenn die Entscheidung anders ausgefallen wäre. Der ist eine Schlüsselfigur, nicht? Trotz seiner wirklich im Prinzip eigentlich unbedeutenden Stellung im römischen Machtapparat, aber er hat dadurch eine entscheidende Weichenstellung in die Wege geleitet, nicht?
Das war das SWR2 Forum Roms Mann in Judäa. Wer war Pontius Pilatus? Schönen Dank an den katholischen Moraltheologen Professor Eberhard Schockenhoff, an den Kulturwissenschaftler Professor Thomas Macho und an Professor Bernhard Zimmermann, Altphilologe an der Universität Freiburg. Am Mikrofon war Martin Durm.